NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Autorin Gabriele Pochhammer hat ein Buch geschrieben. Morgen erscheint es in den Buchläden und online ist es natürlich auch erhältlich. Und der Titel dieses Buches, Jung, Ü50 sucht, habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Ich freue mich sehr, dass sie gleich bei mir im Kulturspiegel zu Gast ist. Und dann, ja, es ist eigentlich ein alter kaputter Holzstab, doch die Lehringer Lanze aus dem Domherrenhaus in Verden ist sehr viel mehr. Jetzt wird die europaweit einmalige Lanze, die Lehringer Lanze, mit modernsten Verfahren noch einmal gründlich untersucht. Und wir haben sie uns mal angeschaut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Die Autorin Gabriele Pochhammer hat ein Buch geschrieben. Das erscheint morgen in den Buchläden und heute ist sie bei mir zu Gast im Kulturspiegel. Und der Titel dieses Buches, Jung, Ü50, sucht, habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Gabi.
Ja, hallo liebe Martina, ich freue mich auch sehr. Das ist übrigens mein erstes Hörfunkinterview, umso spannender ist es und ich freue mich sehr auf unseren Talk.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich finde den Titel des Buches ja schon so großartig. Habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem herrlich ehrlichen und humorvollen Buch?
Das sind so laufen so ein paar Geschichten zusammen. Also der Titel ist tatsächlich vom Verlag, weil ich glaube, die wissen immer ganz gut, wie sich was verkauft. Und wie bin ich auf das Buch gekommen? Weil ich doch eine sehr bewegte Lebensgeschichte habe. Und mein erstes Interview, als ich die Partnervermittlung gegründet habe, war ein Interview im Hamburg-Teil der Zeit. Und die Journalistin, die mich interviewt hat, über einen sehr langen Zeitraum sagte: Mensch, Gabi, was du alles erlebt hast, da musstest du eigentlich mal ein Buch drüber schreiben. Und dann irgendwie so gefühlte anderthalb Jahre später habe ich dann gesagt, du Nina, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und das ist ja meine Co-Autorin. Ja, und dann haben wir letztes Jahr angefangen, auch mit den Interviews. Und dann hat sie im Frühjahr angefangen zu schreiben. Und dann hat Heine gesagt, das verlegen wir sehr gerne, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das ist ja jetzt nicht irgendein Verlag. Und die sind auch in der PR für mich sehr aktiv und ja, und so ist das Buch entstanden.
Der Titel, habe ich eben gerade ja schon gesagt, als ich den gesehen habe, musste ich wirklich lachen. Geht einem ja selber so, ne? Man kann nicht mehr ganz so gut gucken. Wie oft musstest du schmunzeln, während du dran gearbeitet hast?
Ich schmunzel eigentlich zum größten Teil fast immer. Ich bin ein sehr positiver Mensch, durch die verschiedenen Phasen meines Lebens auch ein Stehaufmännchen. Und versuche, ja, also auch für meine Kandidaten so ein bisschen das Vorbild zu sein und lache sehr gerne und bin ein sehr positiver Mensch.
Das ist ja für dich ein ganz persönliches Thema. Du warst 60, als du deinen Mann verloren hast. Was ist dir da alles so durch den Kopf gegangen, dann Jahre später?
Scheiße, dass das so früh passiert ist, weil wir haben uns relativ spät kennengelernt und haben so, ja, das ist so der letzte Teil im Leben und du hast den richtigen Mann gefunden, nicht du denkst, sondern du hast den richtigen Mann gefunden, mit dem du alles teilen möchtest und das, was du mit ihm teilen möchtest, sagt er nicht, oh nee, weiß ich nicht und so können wir uns nochmal überlegen. Nee, der hat immer gesagt, Schnuppelmaus, hat er gesagt, super, das machen wir. Und auch so unternehmungslustig, ich sag mal immer, keine Feier ohne Meier. Und das hat einfach alles korrespondiert. Also ob das private Leben, das Sexualleben oder sexuelle Leben, Ideen und wir beide sind Genussmenschen. Und das hat einfach super gepasst. Und das war dann auf einmal nicht mehr da.
Eine persönliche Lehre und irgendwie muss es weitergehen. Und so wie ich dich jetzt empfinde, bist du auch niemand, der gerne allein sein möchte. Und dann hast du dir wahrscheinlich irgendwann gedacht, es wäre schon schön, doch wieder jemanden zu finden, mit dem man durchs Leben gehen kann. Wie unterscheidet sich denn die Partnersuche Ü50? Es sind ja viele Singles da, auch jüngere, aber wie ist es mit Ü50?
Also schwierig, beziehungsweise ja, also ich kriege ja auch Mails und Telefonate von jüngeren Menschen. Also auch ich hatte neulich einen Vater, der für seine Tochter sucht und die ist 25. Weil die einfach nicht sich auf irgendwelchen Dating-Apps wiederfindet. Aber natürlich in etwas jüngeren Jahren ist es natürlich schon etwas einfacher, einen Partner zu finden. Und jetzt, ich werde dieses Jahr 65, gestaltet sich das schon etwas schwieriger, weil die 50-, 60-Jährigen, das geht nicht darum, dass sie 30-Jährige wollen, aber möchten irgendwie dann schon jemanden haben, der ein bisschen jünger ist. Und die Herren, die dann so um die 70 sind, ja klar, dann wenn man mit 65. Aber es ist nicht das Interesse, Martina, sondern dass der viel größere Punkt ist, dass die Männer sich einfach nicht trauen, bei mir anzurufen oder mir zu schreiben. Also wenn du in der Partnervermittlung das prozentual gewichten würdest, wäre das Verhältnis Frauen-Männer 70-30. Weil, und da muss ich auch wieder unterscheiden in der Kategorie 50, 60-Jährige, die haben immer noch so diesen Ansporn, so nach dem Motto, das kann ich doch alleine, wieso muss ich mir von einer Frau helfen lassen, die richtige Partnerin zu finden? Und da gebe ich auch gleich dazu, das Lustige ist ja, wenn Männer sich ein Auto kaufen oder in einen Modeladen gehen, lassen sie sich ja auch beraten. Und was also dann aber das Thema Frauen ist, da sind sie also lieber auf eigener Pirsch. Und dann die dritte Hälfte, also ab 70, die sind dann schon ein bisschen gesettelter und dann, sie sind ja da auch so in der letzten Drittel ihres Lebens und die sagen dann, also das sollte dann schon passen und ich suche eine Partnerin. Das war jetzt etwas ausschweifend, aber ja, aber ne, man kann das nicht so pauschalieren.
Wie hilft denn dieses Buch, wenn man jetzt auf der Suche ist?
Ich finde, das hilft sehr. Also das können natürlich auch Männer lesen. Das Buch ist für alle geschrieben, aber die Leserschaft wird natürlich zumindest 80% Frauen sein. Also man kann es sich selber kaufen. Man könnte es auch für seine Mutter kaufen, wo der Partner verstorben ist, wo man gerne möchte, dass die Mutter nochmal jemanden im Leben kennenlernt. Also es ist praktisch ich würde nicht sagen so eine Guideline. Also der Oberbegriff ist, öffne dich und lass es in deinem Leben einfach nochmal krachen.
Welche Rolle spielt Humor beim Dating in der zweiten Lebenshälfte?
Also so viel, wie man irgendwie kann.
Ja, bei dir eine Menge.
Ja, das ist ja auch so, wenn du das Flirten, das haben ja ganz viele verlernt, das ist irgendwann mal in der Schublade stecken geblieben und dann wurde diese Schublade nie wieder aufgezogen. Und dann liegt das da drin und es ist immer so eine interessante Frage, die ich meinen Kandidatinnen stelle. Können sie flirten? Man sagen, einige kommen für mich nicht in Frage, habe ich verlernt oder weiß ich nicht. Und das ist so wichtig. Wir haben letztens in einem Interview das Wort gefunden, ist ein altes Wort, aber ich finde, mit dem Mann, wenn man in einer, sag mal, man hat mit dem schon sich ein paar Mal getroffen, man geht zum Abendessen und das Kokettieren, Martina, ich finde das so ein schönes Wort. Das heißt ja nicht, dass man sich dem Mann zu Füßen legt, aber und mit Humor. Ich glaube, dass man mit Humor ganz, ganz, ganz viel Eis bricht.
Hast du ein paar Tipps für alle, die jetzt sagen, ach, aber so eigentlich sind diese Dating-Geschichten nichts für mich und ich habe da auch irgendwie so ein bisschen Hemmung und vielleicht trifft man da ja auch den Falschen. An was sollte man da denken?
Naja, das Erste würde ich sagen als Überschrift ist, dass du offen sein musst für Neues. Also das ist, glaube ich, der Grund. Ich glaube, das ist der Grundstein, um sich zu öffnen. Das heißt also zum Beispiel, dass du die Vergangenheit zu Hause lassen solltest. Egal, ob mit Schicksalsschlag oder geschieden, verwitwet. Also über diesen Punkt, das, was auch immer in deinem Leben vorgefallen ist, der sollte also zumindestens verarbeitet sein. Wir sprechen nicht davon, dass du denjenigen vergessen sollst. Ja, und wenn du also denjenigen dann kennenlernst, ja, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt über den vorherigen Partner sprechen und sagen, Fritz hat ja immer gesagt und Fritz, ach, der hat sich ja in diesem Restaurant so wohl gefühlt. Das sollte man wahrscheinlich lassen. Also bereit sein für eine Partnerschaft, Etikette, Aussehen. Und ganz wichtig, wenn du in dem Erstgespräch bist oder dem Ersttreffen, da ist es natürlich, man ist aufgeregt auf beiden Seiten und man sollte versuchen, vielleicht nicht permanent über sich zu reden und dem Gegenüber ein Kompliment machen. Das gilt für beide Seiten. Also es muss ja nicht nur der Mann für die Frau, das kann ja auch die Frau an den Mann geben. Also ich dachte, das wäre jetzt so im Groben, was ich jetzt so jemanden auf den Weg geben würde, der sich neu orientieren möchte.
Hast du denn beim Schreiben dieses Buches auch Neues über dich selbst erfahren oder über das Thema Daten?
Nein, habe ich nicht. weil all das habe ich kundgetan. Es waren natürlich ein paar Dinge, die ich wieder vorgekramt habe, ich sag mal aus meinen Lebensbereichen. Ich habe ja in unterschiedlichen Ländern gelebt, wo dann natürlich so lustige Erinnerungen wieder hochkamen, wo man dann bei schmunzeln musste. Ich bin ja ein sehr direkter Mensch und wir haben dann natürlich dann so gewisse Sachen rausgelassen. Nein, also wie gesagt, es sind einfach nur, ich sag mal, nette Geschichten, die wieder vorgekommen sind, die lustig waren.
Genau. Gibt es da so vielleicht eine Geschichte, die du vielleicht erzählen kannst aus dem Buch, worauf man sich freuen kann, wenn man es sich kauft? Morgen kommt es ja raus.
Ja, die hängenden Gärten. Die hängenden Gärten, das ist jetzt nicht unbedingt meine Geschichte, aber es fragen mich immer viele, wenn es denn nach dem dritten Date an die Briefmarkensammlung zu Hause geht. Und das ist natürlich, wenn man dann älter ist, dann ist natürlich das, was unsere Körperlichkeit betrifft, natürlich nicht mehr alles am rechten Fleck. Und ja, und dann sage ich immer, das stimmt wohl. Das werden Sie auch für da nicht ändern können. Aber wissen Sie was? Der Mann, der denkt dasselbe. Bei dem sitzt auch nicht mehr alles am rechten Fleck. Und ich kenne mich an einen Flirt, der dann also auch im Bett endete, dran denken. Und der ist also noch gar nicht so lange her. Und das war dann so nach der Trauer, wo ich dann das letzte graue Mäntelchen abgelegt habe. Und ich war so aufgeregt. Aber ich habe das echt drauf angelegt und habe geflirtet. Aber bis es dann alles dazu kam, bis derjenige dann bei mir zu Hause war, habe ich mir dann natürlich mit einem 1-2 Gläser Wein, habe ich mir Mut angetrunken. Und ich finde, das darf man auch. Und ja, und diese körperlich Befindlichkeiten, wo, also ich bin jetzt nicht die Gärtenschlankste, aber ich bin so... Ja, gut. Und dann sagte die eine Freundin von mir, Gabi, sagt sie, ja, das hat er doch sowieso schon längst erblickt. Und dann würde er dich ja auch nicht aussuchen. Der hat ja jetzt nicht unter deinem Kleid Konfektionsgröße 38 vermutet. Also lass einfach locker und genieß es.
Genau, dein Tipp. Locker lassen sich nicht so viele Gedanken machen.
Ja, das
weil
ist
im Endeffekt
so.
Bringt es überhaupt gar Nein. nichts. Was möchtest du den Lesern mit auf den Weg geben, die jetzt morgen vielleicht sagen, also das Buch muss ich mir vielleicht mal kaufen, das wäre was für mich?
Ja, was will ich dir mit auf den Weg geben? Ich würde einfach sagen, kauft es und genießt das Buch. Und wir gehen ja jetzt so langsam in den Frühling. Und ja, wagt einfach mal Dinge. Stellt euch vorm Spiegel und auch wenn ihr morgens nicht gut drauf seid, lächelt euch im Spiegel an und eine super tolle Flirtübung habe ich, wie gesagt, es gibt die Dinge, die da drin stehen, kommen alle, da ist nichts Fiktives, das habe ich alles ausprobiert. Wenn ihr im Auto an der Ampel steht und die ist rot und da steht eventuell ein Mann, der über die Ampel rübergehen will und der sieht einigermaßen nett aus und guckt dich an, lächelt ihn an. Ja, du vergibst dir doch nichts, Martina.
Nein, du hast recht.
Die Ampel geht auf grün, du fährst weiter, der geht über die Straße und die siehst ihn nie wieder.
Oder man sieht sich wieder. Das weiß man nicht bei der nächsten Ampel. Und dann lächelt er auch und dann trifft man sich. Wie auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du
Bitte
so offen
gerne.
Gewesen bist. Die
Bitte
Autorin
gerne.
Gabriele Pochhammer. Das Buch kommt morgen raus. In den Buchläden können Sie es bekommen und natürlich auch online. Der Titel Jung Ü50 sucht, habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Im Heine Verlag ist es erschienen und kostet 16 Euro. Vielen Dank, Gabi.
Danke dir, Martina.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, man könnte sagen, das ist doch eigentlich so ein alter, kaputter Holzstab. Aber nein, die Lehringer Lanze aus dem Domherrenhaus in Verden, die ist sehr viel mehr. Sie ist nämlich der Beweis, dass im Landkreis Verden vor mehr als 100.000 Jahren Elefanten gelebt haben. Und dass die Neandertaler sie auch gejagt haben. Jetzt wird die europaweit einmalige Lanze, die Lehringer Lanze, mit modernsten Verfahren noch einmal gründlich untersucht. Maren Mommsen hat sich die Lanze mal genauer angesehen.
Sie ist knapp 2,40 Meter lang. Ein dünner, verwitterter, mehrfach gebrochener Eibenholzstab, die Lehringer Lanze. Sie wurde bestens erhalten 1948 in einer Mergelgrube im Landkreis Verden, gut 10 Kilometer südöstlich von Verden entdeckt. Ein Baggerführer sah dunkle, aber vom Gestein fast luftdicht abgeschlossene Holzteile 2 Meter tief im Boden, als er eine Grube bei Kirchlinteln aushob. Er stoppte seine Arbeit. Diesem aufmerksamen Baggerführer ist es zu verdanken, dass die Lanze heute in einer Vitrine in Verden liegt, sagt Frauke Müller, die Leiterin des Museums Domherrenhaus.
Ja, sie ist 120.000 Jahre alt und das ist natürlich gar nicht normal, dass man einen Holzfund findet, der dieses Alter hat. Normalerweise verwittert das natürlich alles und deswegen ist diese Lanze auch aus dieser Zeit eine von drei Holzexemplaren, die es überhaupt noch gibt. Die anderen sind in England und dieses ist mit Abstand die am besten erhaltene, denn sie ist ja in der vollen Länge von 2,38 Meter heute hier noch zu sehen.
Und seit Anfang des Jahres wird die Lehringer Lanze noch aufmerksamer betrachtet. Denn sie wird mit Geld des Landes noch einmal aufgearbeitet. Geld, das hauptsächlich für die noch etwas älteren Schöninger Speere bereitgestellt wurde.
Und wir profitieren jetzt im Grunde davon, dass alle Wissenschaftler zusammengekommen sind und gesagt haben, ja, also dann wollen wir uns Lehring doch auch nochmal anschauen. Und jetzt sind alle ganz begeistert und ja, wir sind sehr gespannt, was für Ergebnisse zutage treten.
Noch ist die Lehringer Lanze aber in Verden in einer Vitrine mit einigen Waldelefantenknochen und kann von Besuchern betrachtet werden. Dabei empfiehlt sich besonders ein Blick auf die ungewöhnliche Spitze der Lanze, sagt Müller.
Also wir haben ja die spannende Frage, auch vorne die Spitze. Da, an der kann man ja schon sehen, wie gut die Neandertaler das verarbeitet haben. Denn das Mark, das läuft asymmetrisch raus. Das heißt also, die eigentliche Spitze bildet dann der äußere Ring, der viel härter ist, des Holzes. Und daran kann man schon sehen, dass die genau wussten, was sie zu tun hatten, um dann auch wirklich eine schlagkräftige Waffe zu haben.
Die Neandertaler haben diese Waffe im Landkreis Verden zur Elefantenjagd genutzt, genauer zur Waldelefantenjagd. Deshalb steckte die Lanze, als sie gefunden wurde, auch zwischen den Rippen eines erlegten Waldelefanten. Diese großen Säugetiere lebten damals in der Nähe von Verden. Das war in einer sogenannten Warmzeit, sodass bei dem Elefanten auch Schildkröten gefunden wurden. Deshalb erhoffen sich die Wissenschaftler von der Lanze auch wertvolle Hinweise auf das damalige Klima in der Region.
Wir würden das gerne als Chance sehen, eben um nochmal genau herauszufinden, wie ist der mit den damaligen Umweltbedingungen umgegangen, was können wir darüber herausfinden. Wir haben Panzer von Sumpfschildkröten und die haben damals hier gelebt, wurden dann nach Süden verdrängt und sind jetzt wieder auf dem Vormarsch. Und so sieht man, das, was damals war, gilt uns, also daraus können wir auch durchaus heute noch Erkenntnisse ziehen.
Wenn die Wissenschaftler die Lehringer Lanze genau untersucht und anschließend auch zeitgemäß restauriert haben, wird der Sensationsfund in ein paar Jahren wieder nach Verden zurückkehren. In ein dann entsprechend aktualisiertes Museum Domherrenhaus.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Noch bis zum 26. Januar läuft sie, die ARD-Woche der Musik. Auch die NDR-Radio-Philharmonie macht mit. Junges Publikum wird in Konzertsäle eingeladen. Schulen, Kindergärten sind auch online dabei, klassische Musik zu entdecken. In diesem Jahr dreht sich alles um Johannes Brahms und Johann Strauss Sohn. Malte Arkona moderiert im Rahmen dieser ARD-Woche der Musik die Konzerte, die Orchesterdetektive mit der NDR-Radio-Philharmonie. Und gleich ist er bei mir im Studio zu Gast. Verstehen Sie eigentlich Plattdeutsch und wie gut können Sie es sprechen? Wenn Sie Lust auf Platt haben, dann gibt es eine wirklich tolle Lösung, die Sprachlern-App Beo, mit der wir alle spielend leicht Niederdeutsch lernen können. Wir stellen sie Ihnen gleich einmal vor. Einen tollen Abend für Sie. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Alle zwei Jahre, da ist es soweit, da bündeln die ARD-Orchester und Chöre ihre Musikvermittlungsaktivitäten, hört sich sehr sperrig an, ist aber klasse, in der ARD-Woche der Musik. Und da stellen sie ein oder auch zwei Komponisten in den Mittelpunkt, laden dann junges Publikum in die Konzertsäle, Schulen, Kindergärten und auch online dazu ein, klassische Musik zu entdecken. Und vom 18. bis zum 26. Januar, da ist es soweit, da dreht sich dann alles um Johannes Brahms und Johann Strauss Sohn. Malte Arkona, er moderiert im Rahmen der ARD-Woche der Musik die Konzerte, die Orchesterdetektive mit der NDR-Radio-Philharmonie. Und jetzt sitzt er hier bei mir im Kulturspiegelstudio. Hallo Malte.
Hallo Martina.
Ich finde es so schön, dass du mal wieder zu Besuch bist. Die Woche der Musik, das hört sich ja schon mal ganz großartig an. Was macht diese ARD-Woche so besonders?
Da wird der Scheinwerfer angeknipst und der beleuchtet alle Ensembles der ARD, die Musik machen können. Und das ist ja immer auf allerhöchstem Niveau. Und vor allem die Ensembles, die Musikvermittlungsprogramme anbieten. Das sind ja auch alle. Also es geht dann nicht immer nur um junge Leute, sondern um alle Altersgruppen, ehrlich gesagt. Denn wir können ja alle irgendwie so ein paar Happen Infos gebrauchen und hören danach die Musik nochmal ganz anders. Und eine Woche lang treffen sich quasi an ganz vielen verschiedenen Orten Menschen, die Musik genießen möchten, und die ARD hat ja den großen Vorteil, dass sie überall ist.
Genau, und du bist hier bei uns, NDR Radio Philharmonie, die Orchesterdetektive, kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele, und auch ganz viele Kinder sind immer total begeistert. Du machst es aber auch immer großartig, die haben immer richtig Bock dann auf klassische Musik. Dieses Mal ist es ja das Brahms- und Strauß-Experiment. Hört sich spannend an. Was wird da experimentiert?
Ja, das ist wirklich ein Experiment. Also ich habe im ersten Moment gedacht, 2025 haben wir da nicht ein anderes Problem, ein anderes Thema als jetzt irgendwie zwei Herren vom Ende des 19. Jahrhunderts. Und wenn man da mal ganz genau hinhört und hinschaut, dann sind das zwei sehr unterschiedliche Menschen, die sich oft begegnet sind, die sich kannten und teilweise schätzten, teilweise sehr kritisierten. Und das macht es für mich so spannend. Die haben so unterschiedliche Musik komponiert, die wir bis heute gerne hören. Und da ist für alle Gefühlslagen was dabei. Und eigentlich ist es doch unsere Frage jetzt: Wie begegnet man völlig anderen Menschen, die anders denken, anders fühlen? Wie verbindet man sich mit denen am besten? Und das reizt mich an diesem Thema Strauß und Brahms.
Die Orchesterdetektive, wer es jetzt vielleicht noch nicht kennt, was genau ist das?
Die Orchesterdetektive ist eine Konzertserie der NDR Radio Philharmonie. Die haben wir vor ein paar Jahren angefangen und das macht total viel Spaß, weil wir in die Musik eintauchen, weil wir alle Fragen stellen können und so ein bisschen wie Detektivinnen und Detektive da die Takte auseinanderpflücken, die Ohren spitzen und ganz viel erfahren, aber eben auch zusammen Musik erleben. Das ist ja überhaupt das Allerwichtigste und das Schöne und das Demokratische an solchen Veranstaltungen, dass wir uns treffen und was gemeinsam erleben. Und diese Detektive, die haben immer viele Fragen und wir gehen der Sache eben mit dem Trommelfell quasi auf der Spur.
Die Schulklassen, die bereiten das ja dann im Unterricht zum Teil vor. Die kommen dann in dieses Konzert. Du stehst dann auf der Bühne. Wie kann man sich das vorstellen? Die NDR Radio Philharmonie, die spielt dann was und du grätscht dazwischen und stellst Fragen, oder wie?
Ich störe, wo ich kann. Ja, ja, genau so. Und ich stelle natürlich Fragen, die ich mir selber auch stelle als erwachsener Mensch, aber von denen wir uns vorstellen können, dass Kinder sie haben. Dann springe ich durchs Publikum, weil da eben auch ganz viele Fragen und auch Antworten auftauchen. Es ist mir immer sehr wichtig, dass man gar nichts wissen muss bei klassischer Musik, sondern wissen kann. Ja? Also wenn man sich interessiert, ist das schön, aber man kann auch einfach kommen und diese Musik anhören. Wie wirkt die auf mich? Das ist sehr ungezwungen. Das ist mir total wichtig und das kommt, glaube ich, immer auch ganz gut rüber. Auch im Orchester ist das schön. Es ist so eine entspannte Atmosphäre, aber doch Musik auf höchstem Niveau. Und wir haben eben diesen Livestream und schalten bei unseren Orchesterdetektiven jetzt nächstes Mal auch live nach Wien und nach Hamburg, also an die Geburtsstätte der beiden Komponisten, zu Schulklassen. Die kommen also auch zu Wort und erzählen mal, wo kommen denn Strauß und Brahms heute in ihren Städten noch vor?
Was wollt ihr für eine Botschaft vermitteln den jungen Leuten? Ist es so, dass die vielleicht gar keinen Bezug haben zu klassischer Musik und ihr wollt die so ein bisschen ranführen? Oder was wollt ihr damit erreichen mit diesem Projekt?
Es ist ein Angebot auf jeden Fall, völlig zwanglos. Also es ist immer schwierig, wenn man so ganz viel will von dem Publikum. Das Publikum kommt freiwillig und darf auch freiwillig wieder gehen oder gerne nochmal kommen. Ich glaube, das muss man relativ entspannt betrachten und ganz natürlich. So wie für mich klassische Musik eigentlich auch ist. Das ist Musik von Menschen für Menschen. Sehr spannende Musik, weil ich mich damit sehr befassen kann. Ich persönlich und sicherlich auch viele andere Menschen, da kann man sehr tief eintauchen. Man kann aber auch an der Oberfläche ein bisschen schwimmen, je nachdem, je nach Stück und wie man möchte. Und dieses Ungezwungene und dieses große Erlebnis, das möchten wir gerne anbieten. Und deswegen kommen auch immer wieder Leute.
Das ist mir ganz oft aufgefallen, auch wenn ich da moderiert habe und es waren Schulklassen dabei, die vorher ja noch im Foyer ganz wuselig sind und ganz laut und man denkt, oh wow, das ist ein Riesendurcheinander. Die können sich wahrscheinlich gar nicht konzentrieren. Vielleicht finden sie es auch ein bisschen doof, so klassische Musik oder so. Und dann sitzen die und die Radiophilharmonie fängt an mit den ersten Tönen und dann sind die total gebannt. Dann sind die Augen auf, der Mund auf und dann sind die ganz still und dann genießen die richtig. Geht ihr das auch? auch so dieses Gefühl?
Ja, natürlich. Das ist toll, diese Augen dann da zu sehen und wie plötzlich so eine Energie im Saal ist. Also diese Energie ist wirklich etwas, was hin und her schwappt zwischen Publikum und Orchester. Das ist einzigartig und natürlich hat klassische Musik manchmal so einen komisch sperrigen Ruf und sowas Langweiliges angeblich. Aber da sind ja echte Menschen, die live spielen. Was ist daran sperrig oder komisch? Das ist natürlich erstmal spannend, weil etwas entsteht, was nur in dieser Sekunde genau so ist. Und dann ist es wieder verklungen. Es ist also jedes Mal neu, jedes Mal frisch. Das ist nicht alt. Diese Musik, die ist natürlich vor vielen, vielen Jahren geschrieben worden teilweise, aber sie ist ja immer wieder jung und neu und frisch.
Wer jetzt nicht dabei sein kann, weil es sind ja Schulklassen dabei, es gibt ein Konzert morgens um 11, dann noch am Nachmittag. Wie kann man es denn dann trotzdem irgendwie zu sich nach Hause holen? Ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, es gibt einen Livestream.
Ja, das ist das ganz Besondere. Um 11 Uhr gibt es einen Livestream. Da kann man in der Badewanne sitzen, in der Straßenbahn oder irgendwo gemütlich auf dem Sofa liegen. Und man ist trotzdem mittendrin und dabei und geht mit uns quasi auf die Reise zu Brahms und Strauss. Am 24. Januar um 11 Uhr ist dieser Livestream und wir bekommen tatsächlich viele Nachrichten auch aus Südafrika oder aus Amerika von deutschen Schulen, die diese Streams auch gucken und auch nachgucken manchmal, je nach Zeitverschiebung dann.
Wie kommt das eigentlich bei dir, dass du so ein Faible hast für klassische Musik, dass du das mit den Kindern, mit den Jugendlichen so machst?
Ich glaube, das ist eine genetische Störung. Ich weiß es nicht, das war schon immer in mir drin. Ich habe klassische Musik schon immer geliebt und das ist einfach die Musik, die mich am meisten bewegt. Das kann ich ganz schwer erklären, aber es ist so, dass in meinem Freundeskreis natürlich auch ganz viele Menschen Musik machen, vor allem klassische Musik. Und wenn ich dann in deren Konzerte sitze, dann komme ich denen durch die Musik noch näher. Also das ist einfach so eine Sprache und etwas ganz Besonderes, Emotionales für mich.
Ich finde es so super, dass du hier gewesen bist. Wer jetzt bei diesen Orchesterdetektiven mit der NDR Radio Philharmonie und Malte Arkona nicht dabei sein sollte, alle Informationen findet man natürlich online auf der Seite der NDR Radio Philharmonie. Da einfach mal reinklicken und dann kann man sich ja als Schulklasse dort auch anmelden und kann mitmachen und dann auch vielleicht mal Malte Arkona live auf der Bühne erleben, wenn er einfach
das Wahnsinn.
Ganze Orchester durcheinander bringt. Großartig. Und wenn sie es dieses Mal nicht geschafft haben sollten, macht es eben auch nichts. Am 24. Januar ist es soweit, die ARD-Woche der Musik, die Konzerte, die Orchesterdetektive mit der NDR Radio Philharmonie und das Brahms- und Strauß-Experiment. Malte Arkona, vielen Dank, dass du da gewesen bist und die ganzen Infos auch mit Livestream und so findet man natürlich auch auf der Seite von der NDR Radio Philharmonie. Dir jetzt ganz viel Spaß.
Danke dir, Martina. Und komm, wir gehen jetzt rüber und bringen das Orchester durcheinander.
Das fällt mir nicht schwer. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wie gut verstehen Sie eigentlich Plattdeutsch? Da würden die meisten wahrscheinlich jetzt noch sagen, ja, ziemlich gut. Aber wie gut können Sie es sprechen? Meine Oma, die hat manchmal ein bisschen platt mit mir gesprochen, aber ich habe, wie ganz viele von uns, Hemmung, es zu sprechen, weil ich immer nur so einzelne Wörter kann. Aber so einen richtig vollständigen Satz, nee, den kann ich eigentlich nicht. Und wenn Ihnen das genauso geht und Sie ab und zu gerne mal vielleicht mit der Nachbarin so ein paar Worte platt schnacken würden, dann haben wir eine Lösung. Die Sprachlern-App Beo, mit der wir alle ganz leicht Niederdeutsch lernen können. Jeanette Lindemann hat sich das Ganze mal zeigen lassen.
Wenn Ulrike Stern ihr Handy hervorholt und die Sprachlern-App Beo startet, freut sie sich. Denn die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald weiß, hier stecken 3 Jahre Arbeit drin, die sich gelohnt haben.
Wenn ich das aufmache, dann kommen wir hier erstmal auf unseren Startbildschirm, so nenne ich das mal. Und da haben wir dann unterschiedliche Felder, die Lektion, die Grammatik, Wissen und mehr. Unter Lektionen, klar, das ist der Lernbereich, ne? Da sind unsere 10 Lektionen zu finden. Da kann man dann hier auf den Pfeil gehen und dann werden die einzelnen Themen angezeigt und dann kann man loslegen.
Die App wurde bundeslandübergreifend konzipiert und zwar vom Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald und von mehreren niedersächsischen Landschaftsverbänden mit Unterstützung des NDR. Das Besondere, Nutzerinnen und Nutzer können zweisprachig Niederdeutsch lernen, und zwar Ostniederdeutsch und Westniederdeutsch.
Sollen wir mal die Lektion machen? Die erste? Genau, wir haben hier den Einleitungstext, so nennen wir das einfach intern, mir ist noch kein schönerer Name dafür eingefallen. Und den kann ich mir erstmal anhören.
Moin, mein Name ist Beo. Schön, dass du da bist. Mi geht dat allerbest. Woans geht die dat? Wie schnacken nu beid platt zusammen?
Beo ist ein sprachbegabter und vom Aussterben bedrohter Vogel, der in Südostasien lebt. Er gehört zu der Familie der Stare und ist die Identifikationsfigur der Sprachlern-App. Ihm hat NDR-Kulturredakteur Thomas Nädler seine Stimme geliehen.
Im Prinzip ist das die App, die ich mir gewünscht hätte, als ich angefangen habe, Plattdeutsch zu lernen. Das ist wirklich super strukturiert. Das sind viele, viele Vokabeln, die man immer wieder braucht. Das ist lebensnah, das ist heutiges Plattdeutsch. Man kann damit wirklich eine ganze Menge anfangen. Also ich finde es toll, dass es diese App jetzt gibt.
Zusammen mit Sandra Keck hat er mehr als 4000 Audioaufnahmen eingelesen. Die Schauspielerin hat den westniederdeutschen Teil übernommen, Thomas Nädler den ostniederdeutschen. In den ersten Lektionen können Lernende sich einzelne Sätze anhören und dann einzelne Vokabeln üben, sagt Ulrike Stern vom Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik. Und das geschieht spielerisch. So sind verschiedene Aufgaben zu lösen, Wörter vom Hochdeutschen ins Plattdeutsche zu übersetzen oder Lückentexte zu füllen.
Bio, platt mit mir.
Man muss jetzt also das richtige Verb einsetzen und ich habe hier 4 Kacheln.
Schnacken, schnackst, schnackt, schnack.
Und das richtige Verb wäre
schnackt.
Schnackt und wir gucken mal. Jawohl, war richtig.
Und so hört sich das an, wenn die Lösung nicht richtig ist.
Dann schimpft Beo auch und sagt, nee, das war jetzt verkehrt und ich könnte es jetzt nochmal versuchen oder mir die richtige Antwort anzeigen lassen oder eben auch für später die Vokabel merken, dass ich nochmal gezielt üben kann.
Mehr als 3500 Stichwörter sind in der Sprachlern-App Platt mit Beo enthalten. Sie richtet sich nicht nur an die Menschen, die im Norden geboren und aufgewachsen sind, sondern an alle, die hier ankommen wollen, eine neue Sprache lernen und die norddeutsche Identität verstehen möchten. Und so erfahren die Lernenden auch etwas über die Geschichte der Sprache, den Schutzstatus und die niederdeutsche Literatur vom 8. Jahrhundert bis in die heutige Zeit.
Vielleicht haben Sie Lust. Die niederdeutsche Sprachlern-App Platt mit Beo ist kostenfrei in allen bekannten App-Stores erhältlich. Und wer sie sich einmal heruntergeladen hat, kann auch offline ein bisschen platt üben. Schön, dass Sie dabei waren hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Stunde lang ganz viel Kultur und ich freue mich schon auf nächste Woche Dienstag. Da hören wir uns dann nämlich wieder. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Abend. Traumhaft geht es jetzt hier weiter bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.